Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Orchester und Schauspieler spielen in leeren Sälen. Ihre Aufführungen werden ins Netz gestellt, um den Hunger nach Kunst, der in dieser Zeit des Ausschlusses eher wächst als abnimmt, zu befriedigen und um ein Erlebnis zu teilen. Mit Mengen an Zuschauern, für die kein Konzerthaus, kein Theater genug Platz böte. Dem Pianisten Igor Levit folgen mehr als 68.000 Leute auf Twitter. Er streamt allabendlich ein Konzert live und ist nicht der Einzige, der Kunst bietet. Live ins Netz gestreamt werden auch Lesungen. In Krisenzeiten ist das für die Künstlerinnen und Autorinnen genauso wichtig wie für das Publikum. Dennoch muss die Frage gestellt werden, ob das Streamen erlaubt ist. Christian Solmecke ist Anwalt für Internet- und Medienrecht. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Bewegen sich Künstler mit solchen Livestreams eigentlich in einer Grauzone?
Ja, tatsächlich ist es so, dass man bei gewissen Abrufzahlen eine sogenannte Rundfunksendelizenz benötigt, zumindest dann, wenn man sowas regelmäßig macht. Und nach der aktuellen Rechtslage ist es so, dass schon bei theoretisch 500 Zuschauern gleichzeitig, und das ist bei YouTube immer gegeben, man eine Rundfunksendelizenz benötigt. Das heißt, wenn man das häufiger macht, müsste man theoretisch eine solche Sendelizenz wirklich beantragen.
Nun sind ja Konzerthäuser und andere Kulturinstitutionen bis zum 19. April geschlossen. Der Spielbetrieb ist bis dahin eingestellt.
Ja, nein, tatsächlich ist es so, dass auch die Landesmedienanstalten, die zuständig sind für diese Sendelizenzen, das erkannt haben, dass das ja fast absurd ist, dass man weder auf irgendwelche Konzerte gehen kann, noch im Internet sich die Konzerte dann live anhören kann, weil es eben diese rechtlichen Regularien gibt. Deswegen haben die kulanterweise gesagt, naja, die ganzen strengen Regeln, die wir aktuell noch in Deutschland haben, die setzen wir jetzt mal aus bis zum 19. April. Und insofern kann man, was die Rundfunksendelizenz betrifft, erstmal beruhigt sein und anders als das bislang sozusagen die letzten Jahre immer der Fall war, auch regelmäßig im Moment solche Streams veranstalten.
Wenn diese Lizenzpflicht ausgesetzt ist, heißt das dann, dass man im Moment völlige Freiheit hat?
Theoretisch schon. Das ist tatsächlich so und das hat mich auch fast gewundert, dass es jetzt gar keine Obergrenzen mehr gibt. Das heißt, auch wenn ich jetzt 100.000 Zuschauer hätte, brauche ich aktuell bis zum 19. April jedenfalls keine Rundfunklizenz. Man muss allerdings auch sagen, der Zeitraum ist überschaubar und es ist auch gar nicht so einfach, bis dahin mal so viele Zuschauer überhaupt zusammenzutragen. Ich glaube, da wusste die Landesmedienanstalt schon, da passiert in dem Zeitraum jetzt auch nichts.
Die Frist wird in absehbarer Zeit enden, in 3,5 Wochen etwa. Vielleicht wird sie auch noch mal hinausgeschoben. Ab wann sind denn Künstler oder Musikerinnen lizenzpflichtig?
Also aktuell sind die schon lizenzpflichtig, wenn sie auf einer Plattform streamen, die es schafft, mehr als 500 Zuschauer gleichzeitig ja, das Angebot zur Verfügung zu stellen. Aber das kann ehrlicherweise jede Plattform, wenn man mal YouTube nimmt, da können, ich schätze mal, Hunderttausende gleichzeitig zuschauen, ohne dass die Plattform gleich zusammenbricht. Sprich, man ist recht zügig an dieser Maximalgrenze an theoretischen Zuschauern dran. Plus, was noch eine weitere Funktion ist oder eine weitere Voraussetzung für die Antragspflicht ist, dass man regelmäßig, also meinetwegen wöchentlich oder monatlich, solche Livestreams veranstaltet. Macht man das nur temporär, ab und an mal, braucht man auch aktuell keine Lizenz.
Im Herbst soll ein neuer Medienstaatsvertrag den Rundfunkstaatsvertrag ersetzen. Was, Herr Solmecke, wird sich damit ändern?
Ja, da wird sich schon einiges ändern. Da wird dann gesagt, nur derjenige, der im Durchschnitt wirklich 20.000 Zuschauer hat. Da geht es also nicht mehr um diese theoretische Zuschauerschaft, sondern dann guckt man, wer hat im Durchschnitt 20.000 Zuschauer, der braucht dann noch eine Sendelizenz. Und das sind wirklich wenige. Da muss man schon Millionen Fans haben, damit durchschnittlich 20.000 Zuschauer. Also das ist nochmal ein Riesenunterschied, ob man jetzt nur die Fans betrachtet, die man theoretisch hat und die dann auch praktisch zuschauen. Insofern wird diese ganze Rundfunkantragspflicht eher theoretischer Natur für ein paar große YouTuber sein, sobald der Medienstaatsvertrag durch ist.
Üblicherweise sind bei Konzerten GEMA-Abgaben fällig. Fallen die bei Hauskonzerten auch an?
Ja, da kommen wir leider zu einem ganz anderen Knackpunkt. Wenn wir jetzt hier gerade mal so ein bisschen die Rundfunklizenz besprochen haben, wird es immer dann schwierig, wenn ich Musik verbinde mit Filmen, mit Videos. Und das ist ja oftmals bei solchen Konzerten so, dass sie dann auf YouTube zum Beispiel gestreamt werden. Und da reicht die GEMA alleine gar nicht immer aus. Ich muss oft auch noch die Plattenfirma fragen. Da wird es also ein bisschen wuselig, wenn ich das auch noch glatt gezogen haben möchte. Es gibt zwar ja, so einen Deal zwischen GEMA und YouTube im Moment, aber der sagt auch nur, dass YouTube nicht verklagt werden kann, weil dort illegale Sachen sind, lange Rede, kurzer Sinn. Man braucht erstens noch das Recht der GEMA und zweitens in den meisten Fällen, wenn ich das mit einem Film, einer Aufnahme verbinde, auch nochmal zusätzlich eine Genehmigung der Plattenfirma. Gar nicht so simpel also.
Ziemlich anstrengend, das alles auf die Reihe zu kriegen und penibel zu melden. Über den neuen Trend, Wohnzimmer, Konzerte und Lesungen live zu streamen und die rechtliche Situation, habe ich mit dem Medienanwalt Christian Solmecke gesprochen. Danke Ihnen sehr für die Auskünfte.
Sehr gerne.